Ja, Herr, und so bitte ich dich, dass du heute selbst zu uns sprichst, dass du jeden Einzelnen das verstehen lässt, was für ihn wichtig ist. Dass du aus Menschenworten deine Worte machst. Sei du mitten unter uns und öffne du unsere Ohren und unsere Herzen. Amen. Einmal im Jahr fahren wir mit unserer Abteilung 3 Tage weg zu einer sogenannten Rüstzeit. Inhalte sind dann vor allem teambildende Maßnahmen. Was war gut? Was war schlecht? Was können wir besser machen? Wie soll es im Team weitergehen und wie soll es auch sonst weitergehen? Und dabei kam letztes Mal diese kleine Ente zum Einsatz. Ich habe mir die jetzt ausgeliehen. Sie kam zum Einsatz als Symbol für Dinge, die uns zornig machen und stand dann so mitten im Raum. Klein, irgendwie witzig, eine Quietscheente als Teufelchen. Und trotzdem hat sie mich gestört. Und ich habe so gedacht, es gibt ja auch Kuscheltiere als Teufelchen. Ich kann mich noch erinnern, das zweite Jahr bei Weihnachten im Schuhkarton hatten wir einen, den wir dann schnell zur Seite räumten. Und als die Presse kam, hatte ich nicht aufgepasst und setzte ihn wieder oben drauf. In der vor uns liegenden Karnevalszeit werden wir so manchen kleinen oder großen Teufel auf der Straße sehen. Es gibt Autofahrer, ich hatte vorgestern einen vor mir, der hinten sein Markensymbol so verziert, dass man einen schönen Teufel sieht und das Deckklappe damit verschönert. Wir kennen Schlager, die vom Teufel handeln. Manche sollen ganz witzig sein, es gibt auch welche, die eher dunkel und düster klingen. Und auch umgangssprachlich begegnen uns immer wieder Aussagen, wie zum Beispiel: Weiß der Teufel oder da soll mich doch der Teufel holen. Der Teufel ist zu einer harmlosen Witzfigur geworden. Aber ist er das wirklich? Ich habe auf einer Seite im Internet von der EKD gelesen, der moderne Christ glaubt nicht mehr an die Existenz des Teufels. Das war die Menschen im Mittelalter, die glaubten das noch. Wo können wir uns darüber informieren, ob es den Teufel gibt und was es mit ihm auf sich hat? Ich bin überzeugt davon, dass die richtige Stelle die Bibel ist und dass wir da auch wirklich etwas über ihn finden. Und das habe ich gemacht. Es gibt 2 Stellen in der Bibel, die ein bisschen davon erzählen oder davon berichten. Und man kann davon ausgehen, dass es sich um Aussagen über den Teufel handelt. Das ist einmal in Jesaja 14. Und in Hesekiel 28, ich werde das jetzt nicht komplett lesen, da wird Satan als ein geschaffenes Wesen dargestellt, das weder Leben in sich selbst noch volles Genüge hat. Er hatte aber die Freiheit, sich für das Gute oder Böse zu entscheiden. Wie alle Geschöpfe Gottes ist er auch aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen und war auch ein gutes Geschöpf, bis er sündigte. Er war begabt mit Weisheit und Schönheit, sein Herz aber war mit Hochmut erfüllt und er hielt an seinem unheilvollen Ehrgeiz fest. Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Das lesen wir in Jesaja 14, die Verse 13 und 14. Und daraufhin lautete das Urteil, laut Hesekiel 28, Vers 16, die Ausweisung. Satan verlangt noch immer nach unbegrenzter Machtfülle. Ich werde da im Laufe der Predigt ein bisschen drauf eingehen. In der Bibel finden wir viele Namen für ihn, die auch etwas über seine Wesensart aussagen. Satan habe ich 49 Mal gefunden, Teufel 35 Mal, Widersacher 56 Mal. Dazu kommen Namen wie Beelzebub, Feind Gottes und des Menschen, Schlange, Mörder, brüllender Löwe, Lügner, Versucher, Verkläger, Fürst dieser Welt. Viele dieser Namen erklären sich von selbst. Der Name Satan steht ebenfalls für Gegner, für Widersacher. Er wird durchweg als böswillige, heimtückische Person bezeichnet, die sich gegen alles segensreiche Wirken Gottes stellt. Und diese Erfahrung schildert auch Paulus in 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Ich, Paulus, wollte sogar mehr als einmal zu euch kommen. Doch der Satan hat uns daran gehindert. Der Name Teufel wird auch aus dem griechischen Diabolos, der Durcheinanderbringer, in Zweier abgeleitet. Mit diesem Ausdruck verbindet sich auch der Gedanke an den Verleumder, den heimtückischen Ankläger. Und auch der Name Verkläger. Für Satan spielt es keine Rolle, ob seine Anklagen der Wahrheit entsprechen oder nicht, ob sie berechtigt sind oder nicht. Er tischt sie dem gläubigen Menschen auf, um ihm den Frieden zu rauben, um ihn an seinem Dienst für Gott zu hindern. Er freut sich darüber, wenn ein Christ das Gefühl hat, doch versammelt zu sein, weil er doch nicht gut genug ist. Von Martin Luther wird berichtet, als der Verkläger ihm ins Gewissen redete und alle seine Sünden bewusst machte, gab Luther bußfertig zu, dass diese Sünden von ihm begangen worden sind. Aber dann antwortete er dem Ankläger: Und nun schreibe quer darüber, das Blut Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Das ist die richtige und angemessene Antwort auf alle Anklagen Satans. Das sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Wenn Jesus Christus unsere Schuld vergeben hat, dann ist sie vergeben. Dann können auch wir drüber schreiben: Vergeben ist vergeben. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Auch Paulus schreibt in Römer 8, Vers 33, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will sie verdammen? Lass uns mal einen kurzen Blick auf den Sündenfall werfen, darauf, was da so geschah und wie die Umstände waren. Eva war allein, als die Schlange sie angesprochen hat. Ihr Mann hätte vielleicht besonnener reagiert, oder zu zweit hätten sie sich auch austauschen können, besprechen. Aber sie war allein. Satan achtete darauf, sie nicht zu erschrecken. Harmlos kam er in der Gestalt einer Schlange. Ich bin überzeugt davon, dass die Schlange selbst für Eva erstmal nichts Ungewöhnliches, nichts Neues war, dass sie das kannte. Er schockte sie auch nicht, indem er über Gott schlecht redete oder über ihn herzog, ihn lästerte. Aber er hinterfragte ganz dezent und weckte Zweifel an Gottes Güte und an seiner Integrität. Satan war freundlich. Er knüpfte an ihrem ganz natürlichen Begehren an, an ihren ganz normalen, natürlichen Bedürfnissen. Johannes fasst das in 1. Johannes 2, Vers 16 zusammen. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Und das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Diese köstlichen Früchte so schön anzusehen, und dann auch noch davon so klug zu werden wie Gott. Und Satan verführte Eva zu Ungehorsam und Auflehnung gegen Gott, indem er sie zu Appetit anregt und das ästhetische Empfinden ansprach und ein unheiliges Wollen in ihr weckte. Und sie gibt Adam davon zu essen. Adams Verderben war wohl, dass er der Liebe zu seiner Frau Vorrang gegenüber der Liebe zu Gott einräumte. Soweit zum Sündenfall. Aber dann lesen wir von Jesus, wie er dem Teufel begegnete. Und wir müssen uns bewusst machen, wenn wir diese Begegnung lesen oder hören, dass Jesus als Mensch auf dieser Welt lebte. Ja, er war immer in ganz enger Beziehung zu Gott, aber er gebrauchte zu keiner Zeit in dieser Begegnung seine göttliche Vollmacht. Ich lese Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir deine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Auch hier, auch da, wo Jesus versucht wird, wird deutlich, dass sie die ganze Palette menschlicher Wünsche abdeckt. Der erste ist der Appetit, das Bedürfnis. Es ist der Wunsch, sich an Dingen zu erfreuen, ganz normale menschliche Bedürfnisse zu stillen. Johannes spricht, ich wiederhole das, von körperlicher Begierde. Jesus war hungrig und er war aus gutem Grund hungrig. Und da knüpfte Satan an, nach diesem Verlangen nach Nahrung. Und dabei erschien er in einer freundlichen Rolle, als Wohltäter. Was sollte denn dagegen sprechen, dass Jesus seinen Hunger stillte? Warum sollte Jesus nicht seine Vollmacht gebrauchen, um Steine in Brot zu verwandeln und so satt zu werden? War das denn nicht mehr als legitim? Schließlich war er doch Gottes Sohn. Was wäre denn schon falsch dabei? Aber hier ging es ja gar nicht um das Recht, Hunger zu stillen, satt zu werden. Tatsächlich ging es da um den Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Der Teufel wollte Jesus dazu bringen, nicht in der völligen Abhängigkeit von Gott zu bleiben, sondern die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, über den Willen Gottes hinweg. Und deshalb antwortete Jesus, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und damit bringt er sein uneingeschränktes Vertrauen zu seinem Vater im Himmel zum Ausdruck. Der zweite Weg für die Versuchung heißt Ehrgeiz. Der Teufel fordert Jesus auf, sich von der Zinne in den Abgrund zu stürzen. Und der Teufel kennt die Schrift, er weiß auch, was geschrieben steht, und er versucht, das Vertrauen Jesu zu missbrauchen. Wenn du doch Gott vertraust, dann weißt du, dass er dich beschützt, dann weißt du, dass ihr nichts passieren kann. Dann kannst du dich doch getrost ins Tal stürzen. Er wird dich auffangen. Dir wird nichts passieren. Zeige doch dein Vertrauen. Er wird dir seine Engel schicken. Und Jesus antwortet, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst Gott, den Herrn, nicht herausfordern. Jesus lässt sich nicht auf die Herausforderung ein. Er verwahrte sich dagegen, mit irgendwelchen Schauwundern zu zeigen, dass er Gottes Sohn ist. Er muss nicht beweisen, dass er Gott vertraut. Er muss das nicht auf die Probe stellen und sichtbar machen. Und wieder sah Satan seine Pläne durchkreuzt. Aber er gab noch nicht auf und versuchte Jesus ein drittes Mal. Und diesmal nutzte er den Wunsch der Menschen, alles haben zu wollen oder etwas haben zu wollen, was das Auge sieht. Negativ ausgedrückt Habsucht. Und Johannes nennt es die Begehrlichkeit der Augen. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und Jesus war ja in der Tat auf die Welt gekommen, um Macht und Herrlichkeit zu gewinnen. Aber der Weg bis dorthin, der war gekennzeichnet durch sehr viel Leid, bis hin zum Kreuzestod, um die Welt zu erretten. Der Teufel bot ihm eine Krone an, ohne Kreuz. Er musste nur Ja sagen, er musste sich nur darauf einlassen. Und wir kennen die Antwort, die Jesus darauf gab. Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Und ich möchte nochmal betonen, Jesus war auf der Erde als Mensch. Und er hatte den freien Willen, er hätte Nein sagen können, er hätte zu diesem Angebot Ja sagen können und zu dem schweren Weg ans Kreuz Nein. Gott sei Dank hat er sich für den Gehorsam gegenüber Gott entschieden. Dennoch hat der Teufel bis heute nicht aufgegeben. Er will nicht, dass das, was Gott uns sagen will, bei uns ankommt. Und schon gar nicht so, wie Gott es meint, schon gar nicht richtig. Und er versucht alles, damit es verpufft, von Zweifel durchsetzt wird, dass wir abgelenkt sind. Zum Beispiel durch Äußerlichkeiten, durch negative Einstellung, durch vieles, was uns im Alltag so begegnet und dadurch schnell untergeht. Es gehört zur Taktik des Teufels, dass er Wahrheit und Irrtum vermischt. Das Gleichnis vom Sämann, finde ich, macht das sehr deutlich. Ich möchte es mal lesen. Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen's auf, bevor sein Wort aufging. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Anderes fiel auf das gute Land und brachte Frucht. Etliches 100-fach, etliches 60-fach, etliches 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Der Angriff des Teufels gilt ganz besonders den Christen und den christlichen Gemeinden, dem Leib Christi. Wer eng in einer Beziehung mit Gott lebt, ist dem Teufel ein Dorn im Auge. Ich möchte ein paar Dinge einfach benennen, mit denen der Teufel versucht, Christen und Gemeinden vom Weg abzubringen. Die Verfolgung. Es ist schwer, an Jesus, an Gott dran zu bleiben, wenn davon Leib und Leben bedroht sind. Eine komplette, eine ganze Hingabe. Wir lesen zum Beispiel in der Bibel, dass Petrus nicht möchte, dass Jesus den Weg ans Kreuz geht, sondern er möchte, dass es einfach nicht passiert. Und in dem Moment sagt Jesus zu ihm: Hinweg mit dir, Satan. Aber auch in unserem Alltag passieren solche Dinge. Vielleicht hat ein junges Paar den Ruf, in die Mission zu gehen. Und die Angehörigen möchten sie nicht loslassen. Verstehe ich. Aber wenn Gott ruft, dann müssen sie gehen, dann sollen sie gehen. Wenn Gott wirklich ruft und ihnen das klar ist, das gibt es in großen und in kleinen Dingen aus unserer Sicht. Es muss nicht immer die Mission sein. Es können auch Dinge in unserem Alltag sein. Irrlehre oder kaum noch Lehre kann ein Weg sein. Ich war vor kurzem in einer Andacht, da sprach der Pfarrer von einem Gottesdienst, den er erlebt hat, bei dem der Dekan sagte: Die Aufgabe der Kirche heutzutage ist darum zu trauern, dass Gott nicht mehr spricht. Muss er erstmal schlucken. Die Aufgabe der Kirche ist es, darum zu trauern, dass Gott heute nicht mehr spricht. Ich glaube das nicht. Ich denke, unsere Aufgabe ist es, Menschen klarzumachen, dass Gott nach wie vor spricht und dass das, was er sagt, in ihrem Leben eine ganz besondere, eine ganz extrem wichtige Bedeutung hat. Gott spricht auch heute noch. Er steht vielleicht nicht so wie ich hier, aber Gott spricht zu uns. Der Teufel freut sich, wenn wir in der Gemeinde Unstimmigkeiten haben. Wenn wir uns zanken, wenn wir uns nur noch um uns selber drehen. Weil meine Wünsche nicht ausreichend beachtet werden. Weil ich vielleicht irgendwas ganz anderes möchte. Vielleicht ist mir der Gottesdienst zu früh. Wenn der um 11 wäre, könnte ich auch kommen, aber doch nicht um 10, so mitten in der Nacht. Oder weil ich immer und immer noch daran feile, was ich anders mache. Oder am liebsten auch gar keinen von außen möchte. Geschlossene Gesellschaft. Solange wir uns nur mit uns beschäftigen, sind wir keine Gefahr. Wer sich nur für sich einsetzt, wer sich nur um sich kümmert, der kann keinem anderen schädlich werden im Sinne des Satans. Und dann bleibt natürlich die Mission oder das Weitersagen des Evangeliums auf der Strecke. Da bin ich nur für mich da. Und es gibt mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr. Und es ist gar nicht möglich für mich, das alles anzusprechen. Das kann ich nicht. Aber ich denke, dass wir selber sehr gut wissen und merken, wo unsere Schwachpunkte sind. C.S. Lewis sagte in einem seiner, ich finde, unnachahmlichen Briefe, es gibt zwei Irrtümer hinsichtlich des Teufels, denen unsere Generation verfallen kann. Der eine ist, seine Existenz zu leugnen. Und der andere, ein zu großes Interesse an ihm zu haben. Beides können wir in unserer Gesellschaft nur zu gut beobachten. Aber jetzt habe ich ja viel vom Teufel erzählt. Müssen wir deshalb ständig in Angst leben? Nein. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden, damit wir leben können. Diese Zusage gilt. Der Teufel kann uns nichts anhaben. Diese Zusage gilt für jeden, der seine Schuld bekennt, jedem, der an Jesus Christus glaubt. Und der Bericht über die Versuchung Jesu in der Wüste will uns ermutigen. Jesus widerstand dem Teufel als Mensch, aus Gehorsam und Vertrauen gegenüber Gott. Ich möchte diese Predigt heute beenden mit Epheser 6, Vers 10 bis 18. Gott rüstet uns aus mit seiner Waffenrüstung. Und das hat Paulus ganz deutlich aufgeschrieben und ist sicherlich mal ein Thema für einen anderen Sonntag. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Greift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Böses angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wir sind sicher, weil Gott da ist, weil Jesus am Kreuz war. Lasst uns auf ihn vertrauen. Amen.